Wisst ihr, einmal halbjährlich gibt es für die Kinder in der Schule Zeugnisse. Und da wird die Leistung getestet. Das heißt, die Kinder haben sich angestrengt das ganze Jahr, haben wirklich Gas gegeben, manche mehr, manche weniger. Das kenne ich auch von mir. Und dann bewerten die Lehrer so die Leistung und dann gibt es so ein Zeugnis. Ja, so in Punkten manchmal ist das in Zahlen, also in unterschiedlichen Schulen ist das. Und ja, so können die Schüler eigentlich erkennen, wie gut sind die gerade unterwegs in der Schule. Müssen die jetzt noch ein bisschen was tun, damit sie so das erreichen, was sie möchten? Oder reicht es eigentlich? Also es gibt so eine kleine Bewertung. Und wisst ihr, solche Zeugnisse, die gab es in der Bibel auch. So Bewertungen. Wie gut bist du? Und daran konnte man erkennen, wenn man weise genug war, sollte man jetzt was ändern oder vielleicht nicht. Und da gibt es so ein paar Beispiele. Ich zeige euch eine Person und ihr dürft sagen, wer das ist. Also die Kinder sind weg leider, aber wer ist das? Was denkt ihr? Welcher König? Ja, genau. Warum? Ja, richtig. Also da ist diese Harfe. Er spielte ja gerne. Für wen hat er gespielt? Für Saul zum Beispiel. Richtig, sehr gut. Was ist da noch? Wieso ist da ein Schaf? Er war ein Hirte, richtig, sein Lieblingsschaf wahrscheinlich, ist zu der Zeugnisausgabe gekommen. Und da ist noch irgendwas in der Wand. Was ist das? Speer. Was ist damit? Saul Speer. Saul hat nach ihm geworfen, richtig. Sehr gut, ihr kennt die Bibel gut. Wer ist das? Also ich konnte nicht alles sehr gut malen, aber, wartet mal, zu David. Gott gab ihm ein Zeugnis und er sagte zum Beispiel in 1. Könige 14, der meine Gebote hielt und wandelte mir nach von ganzem Herzen, nachdem er tat, was mir wohlgefiel. Das ist ein gutes Zeugnis. Also ich würde sagen, eine gute glatte 2. Ja, nicht schlecht. So, wer ist das? Wieso das denn? Warum? Ja, richtig, aber warum? Wegen der Schatztruhe? Du hast aufs Geld geschaut sofort, ne? Okay. Und für die, ja, das ist die Schwäche von Salomo gewesen. Er war ein weiser Mann, ja, er war ein reicher Mann, Gott hat ihn gesegnet. Seine Schwäche waren die Frauen. Ja, und es gab für ihn für einen Abschnitt seines Lebens nicht unbedingt gutes Zeugnis, für einen Abschnitt. Er stand, meine Ordnung hat er nicht bewahrt wie sein Vater David. Ich würde sagen, so ein bisschen nach mangelhaft klingt das, so nach einer schlechten 5. Jetzt wird's schwer, wer ist das? Bitte? Noah? Noah war kein König. Jona, also, wieso? Achso, weil der dort Schiff unterging. Nein, er war ja auch kein König. Es geht um Könige. Ah, okay, jetzt habe ich jetzt einen kleinen Tipp gegeben. Es ist jetzt schwer, ist nicht einfach. Das ist König Josaphat. Den kennt fast keiner und Josaphat, er war ein guter König. Sein Problem war, seine Schiffe sind immer versunken. Er hat welche gebaut und die sind immer untergegangen. Also war nicht so schön, aber er hat ein gutes Zeugnis bekommen. Dort heißt das in 1. Könige 22, er wich nicht ab vom Weg seines Vaters, indem er tat, was recht war in Augen des Herrn. Doch er tat in die Höhen nicht weg und das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Also quasi am Ende hat er doch ein bisschen manche Dinge nicht geschafft, ordentlich zu Ende zu führen. Aber es hört sich so mehr so jetzt nach einer 3 an. Nicht schlecht, teilweise gut, aber irgendwie doch nicht ganz geschafft. Und um diesen König geht es heute. Was denkt ihr, wer ist das? Da brennt alles, also er verbrennt alles. Bitte? Nebukadnezar? Nein? Wer kann dieser König sein? Nein. Also, ich weiß nicht, was denkt ihr? Hat er ein gutes Zeugnis bekommen oder nicht? Sieht nicht so gut aus, ne? Ja, um diesen König geht es heute. Ein Zeugnis für einen König heißt das. Und es geht um Josia. Und ihr werdet gleich sehen, warum alles hinten brannte und was für ein Zeugnis bekommt er. Ihr könnt schon gerne mal aufschlagen, 2. Könige 22. Heute werde ich wenig Texte zeigen, manche Dinge viel erklären, aber nur Bibelstellen zeigen, dass ihr das aufschlagen könnt. Josias Vater war ein schlechter König. Er hat ein sehr schlimmes Zeugnis erhalten an sich. Und irgendwann machten sich seine Knechte, also sein Vater Amon, er regierte 2 Jahre. Und irgendwann machen sich die Knechte auf und sagen ganz ehrlich, so einen König wollen wir nicht haben und bringen ihn um im eigenen Haus, weil die Knechte konnten ziemlich gut an ihn drankommen. Deshalb wird sein Sohn Josia König mit 8 Jahren. Ich habe mich gefragt, wo ich mich vorbereitet habe, was würde sein, wenn meine Tochter Nicole, die ist gerade 8, Königin wird. Wahnsinn, das ist, ich glaube, dann gibt es morgens, mittags und abends Schokolade zum Essen, nur Süßigkeiten, also dann wird es Gummibärchen regnen. Also ich habe mir gedacht, was kann es von diesem König geben? Also 8 Jahre, jetzt wirklich? Was kann man von so einem jungen Typen überhaupt erwarten, jungen Menschen? Sein Vater war gottlos, hat ihn wahrscheinlich geprägt, könnte man so erstmal denken. Die Welt drumherum war auch nicht so ganz gut und jetzt denkt man, naja, alleine, wahrscheinlich verwöhnt bis zum geht nicht mehr, denn die Welt liegt ihm ja zu Füßen mit 8 Jahren. Aber die Bibel überrascht uns. In den ersten Jahren regierte wahrscheinlich seine Mutter, so war das früher, und manche Obersten. Also weil 8-Jähriger, was soll er schon von der Welt wissen? Somit wurde ihm geholfen ein bisschen. Doch irgendwann, so mit 16 Jahren, sagt die Bibel, fängt er an, irgendwie nach Gott zu fragen, irgendwie Gott zu suchen. Von seinem Vater hat er das bestimmt nicht. Wir werden später noch zu ihm kommen. Man sagt, es gibt so ein Sprichwort, man sucht seine Eltern nicht aus, aber seine Vorbilder. Und das tat Josia. Er suchte sich Vorbilder wahrscheinlich und plötzlich hat er irgendwas von einem Gott gehört und hat sich angefangen, für ihn zu interessieren. Nach ihm irgendwie zu fragen. Er möchte ihn kennenlernen, hat aber keine großen Vorstellungen, wie soll er das machen. Und er kennt Gott nicht. Er kennt nicht seine Vorstellung, er kennt nicht sein Wort. Er kann die Bibel, wie wir heute, nicht aufschlagen und mal nachlesen. Er hat irgendwie so gehört. Und damit fängt in Josias Leben etwas an, was ihn von den meisten Vorfahren, von den meisten Königen unterscheidet. Weil Josia Gott dienen will, befiehlt er, den Tempel, der Salomo gebaut hat, aufzubauen. Der Tempel steht komplett, nicht kaputt, aber zweckentfremdet da. Und er hat sich gedacht, wenn dieser Gott in diesem Tempel leben sollte, man sagt das anscheinend, will ich das ein bisschen näher kennenlernen. Aber dazu muss der Tempel mal sauber sein. Und er renoviert ihn. Und so lesen wir in 2. Könige 22, 18 bis 13. Das ist ein längerer Text, deswegen erkläre ich ihn ein bisschen, aber ihr habt ihn ja vor euch. Er lässt das renovieren und da kommt der Schriftgelehrte Hilkia und spricht zu einem Schreiber, Schaffan, und sagt, hör mal, wir haben hier so eine Rolle gefunden, irgendwo da in der Ecke, voll verstaubt wahrscheinlich. Das ist eine Gesetzesrolle. Also das war ein wichtiges Dokumentstück. Und er sagt, das muss der König hören. Hier. Und der Schreiber geht zum König mit diesem Schreiben, liest das schon mal selber und liest Josia das vor. Und man sagt, das war wahrscheinlich das 5. Buch Mose, das Gesetzesbuch. Und so liest er das vor und plötzlich merkt Josia, wie hart ihn dieses Wort trifft. Und er zerreißt seine Kleider. Und dann sagt er, er sammelt die ganzen hier Schriftgelehrten, die ganzen wichtigen Leute, Bauleute, und er sagt, wisst ihr was? Geht zu Gott, geht in den Tempel und fragt, ob das wirklich so ist. Denn wenn ja, dann haben wir ein Problem vor Gott, aber ein mächtiges. Und der flunkert nicht, das trifft ihn ziemlich hart. Was war hier passiert? Josia war circa 26 Jahre alt zu dem Augenblick, wollte den Tempel renovieren und findet, wie gesagt, diese Gesetzesrolle. So sitzt Josia da, lässt sie das vorlesen, man sagt so, oder man könnte so sagen, die christliche Literatur lesen und trifft wahrscheinlich auf diesen Vers. Also man sagt, das könnte das sein, 5. Mose 28, 15, wo steht, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes
und wirst nicht halten und tun alle meine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann kommen sehr schlimme Dinge, was die Person oder das Volk treffen wird. Und Josia versteht, was dort steht. Was mit Israel passieren wird, wenn es so weiterlebt, wie es jetzt tut. Sie alle leben genau gegen die Absicht Gottes. Und das versteht er plötzlich. Schaut mal, Josia war, würde man heute sagen, er war ein gläubiger Mensch. Ja, er hat ja Gott irgendwie gesucht. Gott wollte irgendwie kennenlernen. Wahrscheinlich hat er vor dem Essen gebetet. Und wenn so gutes Wetter wie heute war, hat er Gott für das Wetter gedankt. Wahrscheinlich war er auch bemüht, ein guter König zu sein in seinen Entscheidungen, gerecht und ehrlich. Doch nach diesem Schreiben erkennt er, dass ab und zu gut zu sein, das reicht nicht aus. Ab und zu gläubig zu sein, so Sonntag hier um 10 Uhr, das reicht nicht aus. Es ist nicht genug. Und man versucht ja irgendwie fromm zu sein, aber irgendwie macht man viele Dinge doch mit, die Gott nicht gefallen. Man geht hier hin, aber doch feiert man so, ich sage jetzt mal ganz plump, weil das jetzt vor uns steht, ja, trotzdem feiert man Halloween. Macht da voll mit, weil ja, das ist ja eine schöne Sache wahrscheinlich. Man versucht viele Dinge in seinem Leben so auf Gottes Ebene hinzustellen und manche wahrscheinlich sogar drüber. Aber man ist ja immer noch gläubig. Und er hört das, was sein Diener liest und zerreißt seine Kleider. Also das sah so ungefähr aus. Und das Bild finde ich sehr, sehr gut, weil er zerreißt, das Zerreißen der Kleider, das war das Zerreißen des obersten Gewandes. Also nicht, dass er nachher nackt da stand, sondern er hat das wertvolle Gewand gehabt und drunter so ein ganz normales, weißes wahrscheinlich, einfaches. Und er zerreißt dieses obere Gewand. Und früher war das ein Zeichen der Zerreißen von Kleider für eine äußere Empörung, für einen zerrissenen Zustand, für eine äußere, demütige Haltung vor Gott. Und das ist das Erste, was wir von Josia lernen können. Josia war demütig. Also wenn du irgendwas von Josia behalten könntest, dann eins, dass er demütig war. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass die Menschen damals nicht viel anders als heute waren. Die Könige umgaben sich von Ratgebern, die gerne ihn bejaht haben. Immer gesagt haben, ja, ja, genau so wie du das meinst, so ist das. Es ist ja toll, solche Leute um sich zu haben. Na ja, wir haben ja immer recht. Keine Kritik, keine Korrektur. Man hat Götzen angebetet, weil sie, naja, nicht viel forderten als der lebendige Gott. Die waren ja tot, was sollen die schon fordern? Und Josia könnte jetzt, nachdem er dieses Wort hört, genauso reagieren, wie später sein Enkel reagieren wird. Joachim, ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Jeremia hat einen Schreiber, Baruch, und er sagt dem Baruch, er soll was aufschreiben. Der Baruch geht zu Joachim und Joachim ist, wie gesagt, der Enkel von Josia. Und Joachim sitzt so in seinem Stuhl neben dem Kamin und Baruch liest ihm alles vor. Und Joachim ist so stolz, so gnadenlos, dass er ein langes Messer nimmt und diese Rolle einfach Stück für Stück zerschneidet und einfach in den Ofen wirft. Ihm ist das so egal, was da vorgelesen wird. Er hat so eine dicke Haut langsam, dass ihm gar nichts ausmacht, wenn Gott ihm was sagt. Und eigentlich könnte Josia genauso reagieren. Er könnte sagen, ich bin König. Was kümmert mich, was da irgendwann geschrieben wurde? Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Du liest die Bibel und du kommst zu einem Wort, was dich so irgendwie trifft. Irgendwie dich ankratzt. Irgendwie merkst du, dass Gott da zu dir gerade spricht. Es wird ein bisschen unangenehm. Es wird ein bisschen warm hier drin. Und du denkst, schließ die Bibel und sagst, lese morgen vielleicht weiter. Und irgendwo anders, nicht an dieser Stelle. Denn die spricht genau irgendwie in mein Leben. Du verbrennst die Bibel nicht wie Joachim, nein. Du bist ja tolerant und nein, du bist ja intelligent. Also stellst du die Bibel einfach zur Seite und sagst, naja, nicht heute. Aber Gott möchte, dass wir seinen Willen, demütig über unseren stellen. Und nicht, weil Gott am Ende als ein Herrscher dastehen möchte, um dir zu sagen, ich habe doch recht gehabt. Sondern er möchte, dass du ihn anders kennenlernst, dass du ihn anders kennenlernst, von einer anderen Seite. Er möchte, dass du ihn kennenlernst als einen liebenden und als einen helfenden Vater. Und so begegnet er auch Josia, nicht als ein herrschender, mächtiger, grausamer Gott, sondern als ein gnädiger, rettender Gott. Und wir lesen in Jakobus 4,10, dort steht, wir sollen demütigen, wir sollen uns demütigen vor Gott. Und genau das passiert mit Josua. Er zerreißt sein Obergewand und beugt sich vor Gott. Er beugt sich mit seiner Meinung vor Gott. Sein Lebenswandel, das, wie er gelebt hat, das tut ihm richtig leid vor Gott. Und er tut Buße. Das ist dieses Zerreißen vor Gott. Man würde heute sagen, oder damals auch, was für ein König. Heute wahrscheinlich noch da, meine Güte. Zeigt ja voll die Schwäche. Aber wisst ihr was, das ist Josia sowas von egal. Das ist ihm sowas von egal, wie seine Diener gerade reagieren, ob er Schwäche zeigt oder nicht vor Gott. Er steht plötzlich ganz alleine vor Gott, nur er und Gott. Und ihm ist das egal, was die anderen sagen. Denn es geht ihm gerade nur um ihn, um seine Beziehung mit Gott. Und er übernimmt plötzlich die Verantwortung, seine eigene Verantwortung vor Gott. Ungefähr 200 Jahre vorher sagt der Prophet Joel in Kapitel 2, Vers 13, dort sagt er, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und ihn reut bald die Strafe. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Josia einfach so seine Kleider zerrissen hat. Denn das, was er später tut, merkt man, das hat ihn getroffen. Nein, er zerreißt sein Herz. Sein Herz ist zerrissen vor Gott. So getroffen wird er. Deshalb gilt auch das, was in diesem Vers steht, auch für Josua. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, er vergibt, wenn man sein Herz vor ihm zerreißt. Und das gilt dir heute auch. Und Gott hat gesehen, wie Josua sich gedemütigt hat, wie leid es ihm tat. Demütig zu sein ist also eine gute Eigenschaft vor Gott. Seinen Willen unter Gottes Willen zu stellen, unter sein Wort zu stellen, ist gut. Er hat sofort etwas getan, wo man sieht, das ist Josia ernsthaft. Es ist nicht einfach so, dass er so eine Show durchzieht. Nein, ihn trifft das wirklich. Er liest in diesem Buch, dass das Volk regelmäßig Passafest feiern sollte. Passafest ist sowas wie Abendmahl. Bei uns heute. Es ist ein Erinnerungsmal an das, was in Ägypten passiert ist. Und Gott sagt, ihr sollt es regelmäßig tun. Und Josia denkt, wir haben es nie getan. Das ist eine Katastrophe. Gott sagt etwas und wir haben das nie gehalten. Ja, wie würde es Gott denn gefallen? Und er sammelt plötzlich das ganze Volk, stellt sie hin, ich sehe das vor mir wirklich, und lässt alle 35 Kapitel des 5. Buch Moses vorlesen. Das ist eine Riesenvorlesung gewesen. Alle 35 Kapitel. Sie hören alle zu, keiner geht weg und plötzlich entscheidet sich das ganze Volk, vor Gott einen Bund einzugehen. Das heißt, Gott ein Versprechen zu geben, dass sie bei ihm bleiben möchten. Das lesen wir in 2. Chronik 34, 32, wer das aufschreiben möchte. Das ganze Volk sagt, dieses Versprechen möchte ich eingehen. Ich möchte diesen Bund mit Gott machen. Und weil ihr König das einsieht, geht das ganze Volk hinterher und sagt, das ist unserem König so wichtig, das ist anscheinend so ernsthaft, wir wollen das machen. Und guck mal, was da passiert. Das ist so interessant. Also hielten die Kinder Israel, die vorhanden waren, Passa zu der Zeit und das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage. Es war aber kein Passa gehalten in Israel wie das von der Zeit Samuel, des Propheten, und kein König in Israel hatte solch Passa gehalten, wie Josia Passa hält, und die Priester, Leviten, ganz Juda und was von Israel vorhanden war und die Einwohner zu Jerusalem. Vor Samuel gab es ja keinen König. Saul war der Erste. Das heißt, er sagt, kein König davor hat so mächtig und prächtig gefeiert wie Josia. So wichtig war es ihm. Und er hat nicht selber gefeiert, er hat alle mitgezogen. Und sie feierten das 7 Tage lang. Und für alle wird plötzlich sichtbar, was Gott getan hat. Dass Gott ein Befreier ist und dass Gott ein Retter ist. Und dass nur weil Josia sich irgendwann entschieden hat, Gott wirklich zu gehorchen, seinem Wort zu gehorchen, durch sein Gehorsam segnet Gott nicht nur dich, er segnet auch die Menschen um dich herum. Aber schon lange bevor er in diesem Buch gelesen hat, in diesem 5. Buch Mose, hat er auch irgendwie versucht, ja Gott zu gefallen. Ja, es steht ja, er hat Gott gesucht. Und Josia weiß nicht, aber er spürt, dass Gott Götzendienst wahrscheinlich gar nicht mag. Er wusste das nicht. Und beginnt so mit 20 Jahren schon langsam irgendwie die Götzen aus dem Land verschwinden zu lassen. Und mit 26 kommt er dann zum Tempel. Aber mit 20 fängt er langsam an. Und das führt zum 2. Punkt. Josia war demütig und Josia war ganz und gar. Das erkläre ich kurz. Um zu verstehen, in was er so ganz und gar war und warum, müssen wir erstmal verstehen, in was für einem Zustand überhaupt das Land war. Josias Opa war König Manasse. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen König kennt. Dieser König regierte mehr als jeder andere, 55 Jahre. Er hat das Land geistlich auf den Friedhof gebracht. Es steht so: Wie er lebte, missfiel es Gott. Ich weiß nicht, wenn das mein Zeugnis wäre, das wäre richtig hart. Das, was ich tue, missfiel es Gott. Das finde ich ein sehr, sehr hartes Zeugnis. Das ist wirklich unheimlich, wenn ich das lese. Er war ein starker Götzendiener, besonders in der Baalanbetung. Er ging sogar so weit, dass er manche von seinen Söhnen opferte. Er war sehr okkult beladen. Es steht geschrieben, er hat Wolkendeutung betrieben, Schlangen, Totenbeschwörung, Wahrsagerei. Es steht sogar, dass er in den Tempel Götzen aufgestellt hat, in den heiligen Tempel, und hat das Ganze so weit verbunden, dass okkultische Prostitution im heiligen Tempel stattgefunden hat. Wisst ihr, damals, als Jesus in den Tempel ging und dieser Händler sah, dass er sie rausgetrieben hat? Ich will gar nicht wissen, was Jesus getan hätte, wenn er das gesehen hätte. Götzenbilder stehen überall im heiligen Tempel und Prostitution. Das ist das Höchste und das Tiefste, was man treffen kann. Und Manasse war viel dreister als die Menschen zu Jesus' Zeit. Laut dem Kirchenvater Josephus wird geschrieben, oder er schreibt, dass Manasse täglich Menschen tötete, die unschuldige Bürger waren. Nach der jüdischen Überlieferung steht, dass der Prophet Jesaja von Manasse in einen hohlen Baumstamm gesteckt wurde und durchgesägt wurde. Das war Manasse. Und durch ein Wunder bekehrt sich dieser Manasse, der wirklich ein Monster war, meiner Meinung nach, er bekehrt sich zu Gott und Gott vergibt ihm. Ich würde ihm wahrscheinlich nicht vergeben, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich so einen Mensch treffen würde, hätte ich es persönlich als Mensch richtig schwer. Gott vergibt ihn. Und Manasse versucht irgendwie das Land zurückzurudern. Aber es ist schon so viel passiert, dass vieles nicht mehr klappt. Und dann kommt sein Sohn zum zu der Macht, Amon. Und Amon, was macht er? Er macht genau das, was sein Vater schlecht gemacht hat, führt er weiter fort. Und in so einem Land wird Josia König, als 8-Jähriger. Es ist ein sehr schwerer Zustand, in dem sich das Land befindet. Und eigentlich möchte man sagen, weißt du was, ich packe die Sachen und ich verschwinde. Denn das will ich gar nicht haben. Ich will weg hier. So ein Zustand, in dem das Land sich befindet, ich will da gar nicht wohnen. Und Josia steht in der Gefahr als König, dass das ganze Volk sich sammelt und sagt, wir wollen dich gar nicht haben. Du bist ja gegen das alles, was wir hier haben, gegen Götzendienst, gegen ganze Wahrsagerei, was uns echt gut tut wahrscheinlich, das willst du nicht. Wir töten dich. Das ist ja mit seinem Vater auch passiert. Dass die Diener das denn irgendwas nicht gefallen hat. Aber im Vertrauen, dass Gott es gut meint, fängt er radikal alles abzuschaffen. Also ganz und gar. Gründlich auszumisten. Das Land richtig sauber zu machen. Und das tut er nicht, weil er sagt, ich bin König. Das, was ich sage, darauf muss das Volk hören. Mein Wort ist Gesetz. Nein, Josia erkennt, dass das Wort Gottes Gesetz ist. Und dass alles, was er tun kann, jetzt, das kann das Volk wieder so weit führen, dass sie wieder mit Gott Hand in Hand gehen. Und Josia tut das nicht aus Eigennutz, sondern aus Liebe zu Gott und zu seinem Volk. Ganz nach dem Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten. Das können wir in 2. Könige 23, 4 bis 20 lesen, wie er das Volk oder das Land ausgemistet hat. Josia zerstört die Höhen, das waren Orte, wo man geopfert hat. Man hat dort manchmal auch unserem Gott geopfert, aber Gott wollte das nicht. Gott wollte, dass es im Tempel passiert, somit missfiel es Gott auch. Josia wusste, dass er als König die Verantwortung über den Zustand seines Volkes trägt und er musste als König handeln. Gott sprach früher nicht zu jedem Einzelnen, wie heute zu uns, durch die Bibel in dein Herz, durch den Heiligen Geist, würde man heute sagen. Nein, er sprach früher zum König, manchmal zu den Propheten, aber zum König, der das Land führte. Und wenn der König ungehorsam war, war meistens das ganze Land in schwerer Not. Und Josia wollte auf keinen Fall, dass das, was er gelesen hat, dass das Volk trifft. Und so begegnet Josia Gott mit Demut und Gehorsam. Und schaut mal, was passiert in 2. Chronike 34, 33. Und Josia tat weg alle Gräuel aus allen Landen der Kinder Israel und schaffte, dass alle, die in Israel gefunden wurden, dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, ihrer Väter Gott. Das ist echt gut. Da hat er sich mächtig bemüht. Und so bekommt Josia wirklich eins der besten Zeugnisse, die ich überhaupt kenne in der Bibel. Und das lesen wir in 2. Könige 23, 25. Dort steht, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Moses. Und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Gott hat seine Demut gesehen und Gott hat gesehen, wie bemüht Josia um Gott in diesem Zustand überhaupt war. Deshalb bekommt Josia wohl eine glatte 1 plus in dem Fall. Jetzt sitzt du hier und du bist kein König. Und wir haben auch keinen König. So möchte Gott heute persönlich durch dieses Wort dir begegnen. Er möchte heute zu dir reden. Dass du heute diese Stimme wahrnimmst und dass du die Verantwortung über dein Leben auch wahrnimmst. Wir können aus diesem Wort heute eine große Ermutigung für unser Leben mitnehmen. Es kann sein, dass du, wie Josia, von irgendwelchen äußeren Umständen in deinem Leben beeinflusst wurdest, für die du manchmal auch vielleicht nichts kannst. Aber sie sind nun mal da. Und sie werden auch nicht weggehen. Bei Josia war das sein Vater, der ihn wahrscheinlich doch irgendwie geprägt hat. Bei Josia war das auch die Umgebung, in der er lebte. Das hat ihn wahrscheinlich auch irgendwie geprägt. Bei dir kann es was anderes sein. Irgendein Umstand, der dich geprägt hat. Vielleicht ist das deine Gesundheit, die zurzeit echt was zu schaffen macht. Es tut weh. Es ist nicht so, wie es früher war. Das macht dir Sorgen. Das verändert dein Leben. Das beeinflusst irgendwie dein Leben. Vielleicht ist das deine Vergangenheit. Irgendeine Beziehung, in die du eingegangen bist. Vielleicht deine Eltern, die irgendwas zu dir gesagt haben, was bis jetzt immer noch haftet. Vielleicht irgendjemand, der dir gesagt hat, dass du nichts wert bist. Und bis heute nagt es irgendwie an dir. Vielleicht ist das hier die Gemeinde. Irgendeine Beziehung in der Gemeinde. Dass etwas kaputt gegangen ist und du sagst, ich kann irgendwie nicht mehr so sein, wie ich war. Und irgendwie beeinflusst mich alles. Und irgendwie macht mir das zu schaffen. Es drückt drauf, es ist schwer. Oder es ist irgendwas zu Hause bei dir. Es kann irgendein Umstand da sein, der dich beeinflusst gerade. Und weißt du, er wird auch nicht weggehen, er wird da sein. Ich kann dir nicht versprechen, dass wenn du dich zu Gott bekehrst, plötzlich alles wieder wunderbar sein wird. Und niemand zu dir sozusagen von der Seite reden wird. Kein Umstand, keine Situation. Aber auf der anderen Seite steht Gott und er redet heute zu dir. Er redet durch sein Wort zu dir. Und sein Wort ist voller Verheißung. Sein Wort möchte dich auch beeinflussen. Und weißt du was? Auf der einen Seite stehen die Umstände, die dich traurig machen möchten, die dein Leben nicht zum Guten verändern möchten. Und auf der anderen Seite steht Gott, der zu dir redet, der dein Leben auch beeinflussen möchte, aber mehr andersrum. Er möchte dich heilen. Er möchte dich trösten. Er möchte dich retten. Er möchte für dich da sein. Er möchte dich tragen. Er möchte dir seine Liebe schenken und dich irgendwie voranzubringen, anders voranzubringen. Josia hat sich für Gott entschieden. Es ist nicht so, dass die anderen aufgehört haben zu reden in seinem Leben oder plötzlich alles gut war. Nein, aber er hat sich entschieden, Gott zu vertrauen und zu sagen, dieser Stimme höre ich mehr zu als den anderen. Und das fing alles damit an, dass er angefangen hat, Gott zu suchen. Nach Gott zu fragen. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin Christ schon mehrere Jahre. Aber ich frage nicht, ob du regelmäßig Sonntag in die Gemeinde kommst. Ich frage dich, ob du Gott suchst immer noch. Du sagst vielleicht, ich bin Christ, ich habe Gott gefunden. Ja, und trotzdem frage ich, suchst du nach Gott? Fragst du nach ihm immer noch? Fragst du noch nach Gott? Suchst du nach seinem Willen? Suchst du nach seiner Meinung immer noch? Oder sagst du, ich bin schon so lange Christ, ich kenne die Bibel auswendig. Ja, aber suchst du ihn trotzdem und suchst du seine Meinung? Gott hat dir sehr, sehr viel zu sagen durch das Wort. Das haben wir gerade gelesen. Und möchte so gerne mit dir Zeit auch verbringen. Mal ist das irgendwie alleine beim Lesen, mal ist das vielleicht ein Spaziergang, wo du betest zu Gott, wo du einfach mit ihm redest, alleine die Beziehung mit ihm nutzt. Er wird dich nicht zwingen, aber heute möchte er dich ermutigen dazu. Denn er möchte irgendwann auch über dein Leben ein Zeugnis schreiben. Und die Frage ist, was wird er reinschreiben? Er möchte so gute Dinge aufschreiben. So viel gute Zeit, die du mit ihm verbracht hast. Aber das kann nur passieren, wenn du anfängst, Gott zu suchen. Jeden Tag eine Zeit mit Gott zu suchen. Und wenn du anfängst, ihm Vertrauen zu schenken in deinem Leben. Es kann sein, dass es lange Zeit dauern wird. Aber er hat versprochen, jeden Tag, egal wie schlimm oder wie gut der Tag ist bei dir, er hat versprochen, bei dir zu sein, bis ans Ende der Welt. Und das ist kein lauer Spruch gewesen, wo Jesus das nur so am Ende gesagt hat, um einfach wegzufahren und in einer guten Laune alle zu hinterlassen. Nein, es ist ein Versprechen eines Gottes, der mit einem Wort diese Welt gemacht hat. Und genauso lebendig ist dieses Versprechen auch dir gegenüber. Gott hat dir etwas versprochen. Er hat dir ein Versprechen gegeben, bei dir zu sein. Vielleicht ist es an der Zeit, ihm auch ein Versprechen zu geben, bei ihm zu sein. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass du mal Gott wieder mal ein Versprechen gibst, in deinem Leben vielleicht etwas auszuräumen und endlich Gott wieder nachzugehen. Denn Gott möchte das. Möge Gott dich segnen, dass du wie Josua durch das Wort Gottes, was du hörst, was du täglich liest, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu deinen Nächsten wirklich, dein Umfeld einfach auch beeinflusst. Dass du ein Segen für die anderen bist, aber dass du auch Gott suchst und dich über diese Zeit auch täglich freust. Möge Gott dich segnen. Amen.